Das Geräusch eines Mobiltelefons reißt Lukas Walker aus dem Schlaf. Gerade als er realisiert, was ihn geweckt hat, hört es auf zu klingeln. Schlaftrunken streckt er den Arm danach aus, nimmt das Handy vom Nachttisch. Auf dem Display steht 7.59 Uhr, verpasster Anruf Dan Rutherford. Chief Inspector Rutherford, sein Boss in der Abteilung für organisierte Kriminalität bei der Australian Federal Police. Das Bett knarrt unter ihm, als er sich das Handy in der Hand auf den Rücken rollt. Sein Verstand ist immer noch vernebelt von einem Traum, an den er sich nur halb erinnert und der sich auflöst, als er versucht, ihn festzuhalten. Für gewöhnlich wacht er sehr viel früher auf als heute, aber er und sein Cousin Blair haben gestern Nacht noch lange zusammengesessen, Bier getrunken und in Erinnerungen geschwelgt. Es war schon 3 Uhr morgens, als sie endlich ins Bett gingen. Er bleibt noch einen Moment liegen und versucht, einen klaren Kopf zu bekommen. Er befindet sich weit weg von Sydney, im bezahlten Sonderurlaub, im Haus seiner Großmutter im Outback von Queensland. Und es gibt keinen guten Grund, warum Rutherford ihn anrufen sollte, auch wenn es sicherlich jede Menge schlechte Gründe gibt. Über ihm zieht der Deckenventilator träge Kreise. Er spürt die Morgenluft auf seinen breiten, nackten Schultern. Es ist Anfang November, noch nicht offiziell Sommer. Trotzdem ist es hier draußen im äußersten Nordwesten des Bundesstaates bereits drückend heiß. Selbst um diese frühe Uhrzeit ist die Luft im Zimmer übermäßig warm und stickig. Während der letzten 10 Jahre hat er versucht, seine Großmutter dazu zu überreden, eine Klimaanlage installieren zu lassen, aber sie weigert sich hartnäckig. »Ich bin 70 Jahre lang ohne ausgekommen, mein Schatz, da brauche ich jetzt ganz sicher keine.« Seine Drohung, sie nicht mehr zu besuchen, fruchtet nicht. Sie weiß, dass er es nicht so meint. Hier ist sein wahres Zuhause, so heiß es auch sein mag. Und das war schon immer so. Er setzt sich auf, schiebt sich ein Kissen hinter die Schultern und lehnt sich an das Kopfteil aus dunklem Holz. Das Bett ist ein Relikt längst vergangener Zeiten, mit seiner klumpigen Matratze und der rosa Blümchenbettwäsche, die zu den Vorhängen passt. Wenn irgendwer von seinen Bekannten ihn so sehen könnte, wäre sein Ruf als knallharter Undercover-Ermittler komplett ruiniert. Er lächelt bei der Vorstellung und wirft einen weiteren Blick aufs Handy. Beschließt, dass er erst ein Glas Wasser braucht, um einen klaren Kopf zu bekommen, bevor er Rutherford zurückruft und herausfindet, welches Drama seinen Urlaub zunichte zu machen droht. Nur mit Shorts bekleidet, durchquert er barfuß das vollgestellte Wohnzimmer, darauf bedacht, in seinem verkaterten Zustand nichts umzuwerfen, während er an dem Nippes vorbeigeht, der sämtliche Regale, jeden Winkel und jede Nische füllt. Mit seinen 1,92 kommt er sich übermäßig groß vor in dem kleinen Haus. Jetzt betritt er die Küche und zuckt zusammen, als er die leeren Flaschen auf der Tischplatte sieht. Zweifelsohne haben sie gestern Nacht einen neuen Rekord aufgestellt. Im Kühlschrank steht ein Plastikkrug mit Wasser. Er schenkt sich ein Glas ein und leert es. Die kalte Flüssigkeit hilft, den Nebel aus seinem Kopf zu vertreiben. Normalerweise mag er den Geschmack des Wassers hier draußen nicht. Es kommt direkt aus einem artesischen Becken tief unter der Erde, warm, schwefelhaltig, metallisch schmeckend. Eiskalt aus dem Kühlschrank ist es halbwegs erträglich. Auf der Fahrt hierher hatte er kurz überlegt, ein paar Flaschen Wasser zu kaufen. Doch weil er wusste, was seine Großmutter, von seinem Cousin ganz zu schweigen, dazu sagen würde, hat er es gelassen. Verweichlichtes Stadtpflänzchen war nur eine Bezeichnung. Er stößt die Fliegengittertür auf und tritt hinaus auf die Veranda. Das Holz fühlt sich warm unter seinen nackten Füßen an. Von der Sonne abgeschirmt durch eine breite Markise, auf Pfählen 2 Meter über dem Boden errichtet, damit die Luft darunter strömen kann, ist es einer der kühlsten Orte im oder vielmehr am Haus. Er zieht einen der Stühle unter dem klapprigen Holztisch hervor und streckt die Beine in die Sonne. Das Geräusch seiner Schritte lockt Ginger, den Australian Cattle Dog, Dingo-Abkömmling durch und durch, unter dem Haus hervor. Ihre rotbraunen Ohren sind aufgestellt. Das helle Fell, staubig von ihrem selbstgegrabenen Schlafloch, kommt sie schwanzwedelnd auf ihn zu. Sie ist eine waschechte Queenslanderin, Genau wie Grandma, denkt Walker mit einem Lächeln. Ginger war die kleinste und schwächste des Wurfs. Und als niemand sie als Arbeitshündin zu sich nehmen wollte, hatte Blair sie zu Grandma gebracht. Seitdem leistet sie ihr treu Gesellschaft. Aus Gründen, die nur Ginger kennt, hat sie eine Schwäche für Walker. Und jetzt läuft sie zu ihm und drückt sich an seine Beine, damit er ihre Ohren und den weichen, runden Kopf kault. Während er mit den Fingern durch ihr Fell streicht, genießt er die Stille des Hauses hinter sich. Er ist an der Reihe, Grandma am Nachmittag vom Krankenhaus abzuholen. Die Ärzte schicken sie nach Hause, auch wenn niemand sagen kann, für wie lange. Es gibt nicht viel, was sie gegen den Krebs tun können, der sie von innen zerfrisst. Sie hat ihren Frieden damit gemacht. Sehr viel mehr als er. »Ich will nicht ewig leben«, »und ich will zu Hause sterben«, sagt sie. Es gibt viele Menschen, die sie während ihrer letzten Tage begleiten. Trotzdem möchte auch er bei ihr sein. Sie hat ihn großgezogen. Sie steht ihm näher als seine eigene Mom. Sobald sie wieder da ist, wird es voll auf der Veranda werden. Seine Tante Michelle, sein Cousin Blair mit seiner Frau und den Kindern und seine Cousine Anna mit Familie werden da sein. Freunde von Grandma werden vorbeischauen, um Hallo zu sagen, um Rat zu bitten oder ihren Rat anzubieten und über den Tag zu plaudern. Er sollte Rutherford lieber gleich anrufen, wenn er in Ruhe mit ihm sprechen will. Als er zur Federal Police kam, arbeitete er zunächst als Analytiker. Er hatte die mathematische Begabung von seiner Mom geerbt und als Jahrgangsbester abgeschnitten. Aber der Schreibtischjob war nichts für ihn. Es war Rutherford gewesen, der ihn ermutigt hatte, als verdeckter Ermittler zu arbeiten. »Für die Polizeidirektion sind Sie nicht politisch genug«, sagte er. »Sie werden sich ausgezeichnet schlagen und es wird Ihnen mit Sicherheit besser gefallen, wenn Sie Ihr eigenes Ding durchziehen.« Rutherford hatte recht. Undercover zu arbeiten passte zu Walker und zu seinem Streben nach Unabhängigkeit. Der letzte Einsatz war eine besondere Herausforderung gewesen. Er hatte es geschafft, eine der Schlüsselfiguren eines großen libanesischen Verbrecherclans in Sydney zu Fall zu bringen, was sie im Präsidium gebührend gefeiert hatten. So sehr, dass die hohen Tiere eingewilligt hatten, ihn für 2 Monate freizustellen, die er im Outback mit seiner Grandma verbringen wollte. Er hatte vor, bis nach Weihnachten in Queensland zu bleiben. Sie hatten das Weihnachtsfest schon lange nicht mehr mit der kompletten Familie gefeiert. Und wer wusste schon, wie viele Gelegenheiten sie dazu noch bekamen, bevor Grandma starb. Seine Vorgesetzten wollten ohnehin, dass er sich eine Zeit lang unsichtbar machte, so lange, bis sich die Dinge nach dem letzten Einsatz wieder etwas beruhigt hatten.